MDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Melanie Straub liest die 9. von 10 Folgen aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Die Untersuchung der Umstände, die zum Unfalltod ihres Mannes 20 Jahre zuvor geführt haben, neigt sich dem Ende zu. War er zwangsläufig? Stand es irgendwo geschrieben? Hätte man das Schicksal abwenden können? Das Buch ist eine schmerzhafte Selbstbefragung, aber auch ein langer Liebesbrief an Claude, der in das Haus, das sie gerade zusammen gekauft hatten, nicht eingezogen ist. Claude war ein passionierter Kenner der Musik seiner Zeit, das war auch sein Beruf, und er war seit seiner Jugend ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Jetzt fährt er mit einer monströsen Maschine, die ihm nicht einmal gehört, von der Arbeit nach Hause. Wäre der Unfall nicht geschehen, wenn die Ampel nicht auf Rot gesprungen wäre? So der Titel des Kapitels.
Claude fuhr also ganz normal, könnte man sagen, den Boulevard entlang. Im Zickzack zwischen den Autos. So wie es alle Motorradfahrer schon immer getan haben, die den Gedanken, in einer Schlange blockiert zu sein, nicht ertragen können. Die der Gedanke, hinter einem Auto herzufahren, immer schon wahnsinnig gemacht hat. Er hat sich wie eine ungeduldige Biene verhalten, die auf der linken Flanke herumsummt, dann locker umherslalomt, auch einmal bedenklich schneidet, die dir im Nacken hängt und dann abdüst. Er hat Spaß dabei gehabt, denke ich mir, und hoffe ich natürlich auch. Er hat mit der butterweichen Gangschaltung gespielt, das Ansprechen des von Tadao Baba entwickelten Vergasers getestet. Er hat die Zügel kurz gehalten und die Pferde nicht galoppieren lassen, sondern sich damit begnügt, sich zwischen den Autos durchzuschlängeln, die jetzt mitten am Nachmittag noch nicht im Stau feststeckten, sondern ohne Störungen die beiden Spuren der Straße entlangfuhren, deren erlaubte Geschwindigkeit damals auf 60 Stundenkilometer begrenzt war. Er bummelte und brummelte also vor sich hin. Das ist das armselige Verb, das mir einfällt. Denn der Motor klang nicht richtig, da alles ihn daran hinderte, sich einer sportlicheren Fahrweise hinzugeben. Er spielte kaum mit der rechten Hand, um den Gasgriff zu bewegen. Wobei, was weiß ich denn schon? Womöglich flog er auch in einer langen, geraden Linie wie ein Komet durch den Bezirk, scherte sich nicht um den Verkehr, immer ein wenig am linken Straßenrand, manchmal leicht jenseits der weißen Begrenzungslinie, die nichts war als ein harmloses Symbol, und überholte dabei den 38er, den Bus, den ich nahm und immer noch nehme, wenn ich nach meinen Pariser Abenteuern vom Bahnhof nach Hause fuhr und der sich endlos dahin schleppte, bevor er mich auf halber Höhe des Anstiegs von La Boucle absetzte, auf der anderen Seite der Rhone, wo wir lebten. Die Rhone beschreibt die Grenze zwischen dem 6. Bezirk und dem Viertel Croix-Rousse, wo die Schule und die Wohnung lagen, aus der wir gerade auszogen. Ein breiter und leuchtender Fluss an der Stelle vor dem Beginn der Innenstadt, direkt unterhalb des Wehrs von Saint-Clair, wo das Wasser je nach Jahreszeit in mehr oder minder schäumenden Kaskaden niederfällt. Immer aber in diesem fast weißen Blau, das einen erinnert, dass seine Quelle in den Gletschern liegt. Die Rhone, deren Ufer ab Juni voller Menschen sind, obwohl das Baden verboten ist und noch mehr das Angeln und Verzehren von Fischen, die alle mit Phenolen vergiftet sind. Ich weiß noch, dass wir bei Tisch davon sprachen, von dieser Verschmutzung der Rhone, die einen besorgniserregenden Cocktail aus Nitraten, Schwermetallen und anderen Pestiziden mit sich führte, den wir unter diesem neuen Begriff Phenol zusammenfassten, der damals die Titelseite von Le Progrès schmückte. Ich schiebe den Augenblick vor mir her, wo ich Claudes Fahrt stoppe und die Ampel auf Rot springen lasse. Jene vor dem Guimet-Museum, die entscheidend ist für das, was folgt. Vorerst spreche ich aber von Phenolen und kleinen improvisierten Stränden voller junger Leute, die zwischen den Büschen liegen und sich den schon warmen Sonnenstrahlen überlassen und dem die Helligkeit widerspiegelnden Wasser, voller heimlicher Paare, junger Männer, die sich treffen, Studenten, die sich hinter die Bäume zurückziehen, um sich Joints zu bauen und dann den Abend rund um ein Lagerfeuer verbringen auf einer Gitarre zupfen oder eine Djembe spielen, deren Klänge bis hinauf auf den Hügel von Quarus dringen. Ich zögere, diese Ampel auf Rot springen zu lassen, denn wäre sie auch nur eine Sekunde länger grün geblieben, hätte Claude seinen Weg ohne Hindernisse fortsetzen können und zweifellos auch sein Leben. Und wir hätten uns nie an diesen Tag erinnert. Einen Tag wie jeder andere. Weder bemerkenswert noch erinnernswert. Ein Tag, der keine Frage aufwirft und keine Erzählung abwirft. Ein Tag, der die sommerlichen Schwingungen aufnimmt, in denen man mit bloßen Armen hinausgeht und sich vom linden Wind dieses seidigen Nachmittags umspielen lässt. Bald ist das Schuljahr zu Ende, die große Befreiung naht, der Umzug naht, dieses neue Leben naht, von dem wir wussten, dass es sich nun endlich entfalten würde. So empfand ich das zumindest. Vielleicht war ich ja die Einzige, die sich das so vorstellte. Ich sah diese Ankunft in unserem Haus wie die Startrampe auf dem Weg zu neuen, weiteren und vielversprechenderen Horizonten. Als wäre es notwendig gewesen, all diese Zeit zu warten und nun den geeigneten Ort zu finden, an dem unser Erwachsenenleben endlich die Dimensionen annehmen würde, die uns entsprachen. Seines mit 41, meines mit 36. Schnellläufer waren wir keine, jedenfalls nicht immer. Ich weiß nicht, wie die Verkehrsampeln geregelt werden, seit das erste Mal eine aufgetaucht ist, 1868 in einem Londoner Viertel in Form einer drehbaren Gaslaterne, die von einem Schutzmann bedient wurde, um die Züge anzuhalten, die die Bridge Street überquerten. Aber man kann sich vorstellen, dass in unserer Zeit Ingenieure sie entsprechend irgendwelcher Studien über den Verkehrsfluss so einstellen, dass der Verkehr auf der jeweiligen Straße möglichst reibungslos funktioniert. Wenn ich am Steuer sitze, dosiere ich meine Geschwindigkeit gerne so, dass ich auf den Durchgangsstraßen eine grüne Welle erwische und halte das Gaspedal im Zaum, um in den Genuss eines roten Teppichs aus grün werdenden Ampeln zu kommen, der sich vor mir ausrollt, wenn ich das so ausdrücken darf. So, dass eine vollkommene Harmonie zwischen dem Menschen, der ich bin, und der Maschine in ihrem kleinen elektronischen Schaltkasten entsteht. Es nützt nichts, zu schnell zu fahren. Es reicht aus, abzuwarten, dass die Straße sich vor einem öffnet. Das ist ein mysteriöser Quell der Freude. Diese Ampelgeschichte hat mich lange verfolgt, denn seither hat die Mode der Kreisverkehre überhand genommen. Zwar mehr auf dem Land als in der Stadt, als wäre es unmöglich geworden, die Ströme einzudämmen von Leuten, von Flüssigkeiten, den ganzen Zeitgeist, als würde der moderne Mensch keinerlei Unterbrechung bei der Verfolgung seiner Absichten mehr dulden. So wie es auch mit der Kommunikation geht, die sich Tag und Nacht aus den offenen Hähnen der Netzwerke ergießt. Die Ampel wäre dann ein reaktionäres Hindernis, das einen zwingt, sich den Schädel an verschlossenen Türen einzurennen. Ein Zugang, der nicht barrierefrei ist. Ein wenig so wie eine geschlossene Grenze, eine barsche Abfuhr. Die Freizügigkeit, der freie Warenverkehr, der genau das Problem ist, der freie Devisenverkehr und der Ideologien hat die Vorstellung ersetzt, dass so etwas wie eine simple rote Ampel alles stoppen könne. Aber ich schweife ab. Als die Ampel vor dem Guimet-Museum auf Gelb wechselte, während Claude noch 100 Meter entfernt war und nichts diese Unterbrechung angekündigt hatte, denn bis hierher hatte die Fahrt wie am Schnürchen funktioniert. Selbst auf Höhe der Brasserie des Brotteaux musste er nicht bremsen. Danach auch nicht vor der Clinique du Parc, die seither die Adresse gewechselt hat. Da muss er in Versuchung gewesen sein, trotzdem noch durchzukommen. Was objektiv gesehen niemanden gefährdet hätte. Denn seitlich aus der Rue Boileau kam kein Auto. Er zögerte einen Sekundenbruchteil, Komm ich durch? Komm ich nicht durch? Jedenfalls muss ich etwas tun, entweder beschleunigen, ohne dabei zu riskieren, in das Auto vor mir hineinzufahren, oder bremsen und riskieren, dass von hinten jemand auffährt. Aber dann bekam wohl der Gedanke Oberhand, lieber vernünftig zu sein, denn er spürte noch den Kitzel der Geschwindigkeitsüberschreitung von heute Morgen durch seine Venen pulsieren. Und im letzten Moment beugte er sich also der Autorität des Verbots. Ich stelle mir vor, dass Claude dabei eine leichte Verstimmung empfunden hat, die seine Nerven ein klein wenig anspannte. Ich höre, wie er einen leisen Fluch zwischen den Zähnen hindurchpresst, weil er langsamer wird, weil er jetzt runterschalten muss, weil er mit dem Herunterdrehen den Spaß unterbricht, und er wird die Frustration dessen empfunden haben, der aufgibt und das Handtuch wirft, der mit den Autofahrern in einem Boot sitzt, die alle da auf der Startlinie stehen müssen, alle in ihrem Elan kastriert sind, drücken wir es ruhig so aus, und alle ihren Zeitplan nicht einhalten können. Damals existierte es noch nicht, dieses Mobiltelefon, das man auf den Beifahrersitz legt und auf das man in jedem Moment des Leerlaufs blickt, bei jedem Zwangsstopp im Verkehr. Damals gab es nichts als die Geduld, die man brauchte, um die Wartezeit zu überbrücken. Man konnte den Radiosender wechseln, die Sonnenblende runterklappen und eine Haarsträhne richten. Für Motorradfahrer gab es in diesen 30 Sekunden Zwangsstillstand nichts zu tun. Sie konnten bestenfalls einem Mädchen hinterher schauen, kontrollieren, dass der Rucksack fest saß und dass die Zeit auf der Armbanduhr nicht verrückt spielt. Heute überrasche ich manchmal einen Motorradfahrer dabei, wie er sein Telefon konsultiert, und schaue gerührt zu, wie er mit seinen Handschuhen versucht, darauf herumzutippen. An einer roten Ampel anzuhalten ist, man muss sich das eingestehen, zu einer doppelten Strafe geworden, seit die Armen, die Obdachlosen, die Flüchtlinge uns hinter der Scheibe anbetteln, um ihre Zeitung zu verkaufen, dank der sie vielleicht den Kopf ein wenig über Wasser halten können. Oder um ein paar Münzen zu bekommen, von denen keiner sagen kann, in wessen Tasche sie schließlich landen und die man wie ein Zoll zahlt, eine Mautgebühr neuer Art. Claude sagte häufig, dass Motorradfahrer nie angehauen werden. Man hält sie für eine ganz eigene Spezies, eine Art Mysterium unter einer abschreckenden Ausrüstung, die wie eine Vogelscheuche wirkt. Würde man das Wort an einen Menschen unter einer Taucherglocke richten, einen Bienenzüchter oder einen Astronauten auf dem Weg zum Mond? Man stellt sich Motorradfahrer so vor, als hätten sie kein Gesicht, keine Worte und kein Portemonnaie. Claude hat also angehalten, normal und vorsichtig, vor dem Guimet-Museum, auf der Pole Position, bereit, gleich wieder durchzustarten. Er hat den Kopf nach links gedreht und die Jugendlichen gesehen, die aus dem Naturkundemuseum herauskamen, herumgescheucht von ihrem Lehrer. Wir hatten diesen Ort an manchen Wintersonntagen besucht, seit wir ein Kind hatten, angetrieben von dem Wunsch, ihm zu zeigen, was es alles Fesselndes auf der Welt gibt. Die Tafeln mit den Käfern und Schmetterlingen, die sich in der obersten Etage unter dem Glasdach fanden, das Skelett eines riesigen Schwertwals, des, wie unser Sohn uns erklärte, schrecklichsten Meeresraubtiers, das deshalb auch den Namen Orcinus orca trug, der den Tod bringt. Ausgestopfte Antilopen und Wölfe, ägyptische Mumien im Untergeschoss und die asiatischen Masken, die Emi Guimet zweifellos von seinen Reisen nach Fernost mitgebracht hatte, was das Steckenpferd dieses Lyoner industriellen und großen Sammlers war. Wie Claude an einem 2. Juni geboren, das ist ein blödsinniges Detail, aber ich presse jedes Detail nach Sinn aus, im Jahre 1836. Er hatte an der Schaffung dieses Museums mitgewirkt, eines der harmonischsten und beruhigendsten Orte der Stadt. Seither ist es geschlossen worden und die Sammlungen wurden ins Musée de la Confluence verbracht, im Bedürfnis, den Anforderungen der Gegenwart Genüge zu tun. Das hat Claude nicht mehr erfahren, Aber wenn ich alles aufzählen wollte, was er nicht mehr von der Welt erfahren hat, die sich ohne ihn weiterdrehte, wäre die Liste lang. Als Claude auf den Eingang des Museums blickte, wo die Gymnasiasten herumstanden, hat er sich vielleicht nur an das gedämpfte Licht erinnert, das im Innern herrschte, oder an das große Mammutskelett, das den ganzen Raum des Saals im Erdgeschoss einnahm. Oder vielleicht auch an die Zeit, als er selbst Gymnasiast gewesen war, in Rieux-la-Pape, und wo die Lehrer ihn im Treppenhaus der Schule herumscheuchten und nicht im Museum, wo niemand die Kinder unserer Generation hinbrachte. Was weiß ich denn von seinen letzten Gedanken dort, gegenüber dieser Gruppe Heranwachsender, die sich auf den Beginn der Ferien freuten und gestoppt von dieser Ampel, die auch sein Leben stoppen sollte. Was ging in seinem Kopf vor um 16.24 Uhr an diesem Dienstag, dem 22. Juni, kurz vor dem Ende des 20. Jahrhunderts? Summte er ein Lied? Memorierte er sich die drei Noten von Dirge von Death in Vegas, die sich vielleicht in Endlosschleife in seinem Kopf drehten, seit er den Song gehört hatte? Oder sang er eher »I wanna be your dog« von Iggy Pop? Eins seiner Lieblingslieder, das er manchmal am Küchentisch pfiff und bei dem er mit einem Messer gegen eine Flasche klopfte, um dieses Geräusch zerbrechenden Glases nachzuahmen, das Iggy als Rhythmus benutzte, was wiederum unseren Sohn amüsierte, der mitklopfen wollte, dem Claude aber nur ein paar Takte gestattete, darum besorgt, sowohl ein Rock'n'Roll-Erbe wie auch eine Erziehung, die den Namen verdient, weiterzugeben. Claude wartete, dass die Ampel auf grün sprang, um die letzte Gerade vor der Rhone in Angriff zu nehmen, die etwa 300 Meter lang ist vor dem Pont de la Boucle und dem Anstieg zur Schule hinauf, dessen Straßenname Rue Eugène Pont lautet und der den Bewohnern von Croix-Rousse wohl bekannt ist für die Enge der Fahrbahn, die Fassaden der Canus, den Stauhügel abwärts jeden Morgen zwischen 8 und 9, die Grundschule auf halber Höhe direkt vor der Kurve, die Dame mit der fluoreszierenden Schutzweste, die den Schulkindern beim Überqueren der Straße hilft und die die Kinder die Dame, die beim Überqueren der Straße hilft, nannten, die Trauben von Eltern vor dem Schultor, die Trauben von Kindern, die die Autofahrer in den Wahnsinn treiben. Claude wartete und war nur noch 5 Minuten von der Schule entfernt. Vielleicht warf er einen Blick auf die Frau im Auto neben ihm, die im Make-up-Spiegel nachprüfte, ob ihr Lippenstift eine Auffrischung brauchte. Aber ich sehe ihn eher einen Meter weiter vorn, beide Füße fest auf dem Boden, seine langen Beine auf beiden Seiten des Motorrads fest auf dem Asphalt, der linke Fuß bereit, den ersten Gang einzulegen, auf das Pedal zu drücken, dass das Getriebe schaltet. Klack! Zugleich mit der linken die Kupplung kommen lassend, bevor er dann am Gasgriff drehen und die noch stehenden Autos hinter sich lassen wird. Claude wartete. Und ich frage mich, welche geheime Macht, welche unsichtbare Kraft dafür hätte sorgen können, dass er nicht losfährt, dass er stehen bleibt, dass er nicht dieser Gefahr entgegenfährt, die 100 Meter weiter auf ihn lauert. Fahr nicht los. Spiel nicht bei diesem erzwungenen Spiel der roten Ampel, die an deiner Stelle entscheidet, wann du anhältst und wann du fährst. Bleib da und schau dir die Gymnasiasten an, die auf der Treppe zum Museum herumalbern. Bleib in der Schwebe, verloren in den Gedanken, die dir kommen, die dich zurückwandern lassen in die Sozialbausiedlung, in die Klasse, in der du neben Mohamed Amini gesessen hast, der später Gitarrist der Band Carte de Séjour werden sollte und dich zu deinen ersten Rockkonzerten eingeladen hat. Mohamed Amini, der jetzt, während ich diese Zeilen schreibe, gerade verstorben ist, genau wie dein Freund Rachid Taha, der Sänger der Band, im selben Jahr wie du in Algerien geboren. Bleib stehen, rühr dich nicht. Should I stay or should I go? Singt Joe Strummer, der Frontman von Clash, auf dem Album Combat Rock von 1982, das Claude auswendig kannte und zu dem er manchmal getanzt hatte in dieser spezifischen Art, in der er seinen katzenhaften Körper bewegte und noch immer unter dem Einfluss der New Wave-Gestik, die ihn abwechselnd Arme und Beine, die in einer hautengen Hose steckten, nach vorn strecken ließ. Wenn ich nicht am Dienstag, dem 22. Juni, nach Paris gefahren wäre, sondern am Freitag, dem 18., wie geplant. Wenn mein Bruder nicht nach einem Stellplatz Ausschau gehalten hätte. Wenn die Merciers nicht meinem Drängen nachgegeben hätten, ihr Haus zu verkaufen. Wenn wir die Schlüssel nicht im Voraus bekommen hätten. Wenn meine Mutter nicht meinen Bruder angerufen hätte. Wenn ich nicht das Angebot meines Bruders abgelehnt hätte, unseren Sohn auf die Urlaubsreise mitzunehmen. Wenn ich aus Paris angerufen hätte, um Claude zu sagen, dass er unseren Sohn nicht an der Schule abzuholen brauchte. Wenn Claude nicht das Motorrad meines Bruders genommen hätte. Wenn er nicht die 300 Franc im Geldautomaten vergessen hätte. Wenn er Coldplay gehört hätte und nicht Death in Vegas. Wenn es Tadao Baba nie gegeben hätte. Wenn die Freihandelsverträge zwischen Japan und der Europäischen Union nie unterschrieben worden wären. Wenn nicht so schönes Wetter geherrscht hätte. Wenn Denis R. den Deux Chevaux nicht seinem Vater zurückgebracht hätte. Wenn die Ampel nicht auf Rot gesprungen wäre. Nicht, 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 nicht. Und natürlich ist Claude losgefahren. Claude hat den ersten Gang eingelegt. Die Zeugen haben nichts gesehen, aber sie haben den grollenden Lärm einer Beschleunigung gehört. Niemand hat irgendetwas gesehen, wie üblich. Was machen die Leute, die spazieren gehen, eigentlich mit ihren Augen, mit ihren Sinnen? Der Polizeibericht, den ich in Händen halte, ist eindeutig. Claude ist mit Vollgas losgefahren. Als stünde er am Start jenes berühmten japanischen Rennens, für das die Maschine gebaut war, jener 8 Stunden von Suzuka. Und dabei könnte man doch meinen, dass ein solches Langstreckenrennen einen Kavaliersstart unnötig macht. Komischer Ausdruck. Vermutlich ein Wheelie. Nichts gesehen, aber alles gehört. Claude war nicht taub, trotz des Lärms, den er produzierte, wahrscheinlich unwillentlich. Er war nicht taub, aber er litt seit einigen Jahren unter Tinnitus. Was unter anderem vermutlich daran lag, dass er lange sehr laut Musik gehört hatte, vor allem in Konzertsälen, wo in den frühen 80ern die Lautstärke nicht wirklich begrenzt war und wo er damals anfing, sehr häufig hinzugehen. Dieser Tinnitus tauchte meistens nachts auf, wenn die Geräusche von draußen verstummt waren und stattdessen das innerliche Summen einsetzte und ihm den Kopf so dröhnen ließ, dass er manchmal aufstehen und in der Wohnung umhergehen musste, bis die akustischen Frequenzen endlich ein Einsehen hatten und seinen Schädel verließen. Ich glaube, heute sagen zu können, dass der berüchtigte Wheelie-Effekt, von dem einige Motorradfahrer auf Webseiten erzählen, die ich studiert habe, nicht gewollt war. Der Wheelie-Effekt ist das Fahren auf dem Hinterrad, in das das Motorrad aufgrund eines mathematisch darstellbaren Verhältnisses gerät, das sich mittels einer Gleichung zwischen seinem Gewicht, extrem gering, und seiner monströsen PS-Zahl errechnen lässt. Lag es also daran, dass der Gasgriff ein Ideechen zu heftig aufgedreht wurde, wie man in Claudes Familie gesagt hätte, dass die Honda 900 CBR Fireblade sich ungewollterweise aufbäumte und ihren Piloten abwarf, und zwar direkt vor dem 5-Sterne-Hotel Königin Astrid, jener Göttin aus dem definitiv verlorenen Norden und Königin von Belgien bis zu diesem Autounfall im August 1935, der sie, noch keine 30 Jahre alt, das Leben kostete, während sie mit ihrem Mann, König Leopold III., in der Nähe des Vierwaldstätter Sees in der Schweiz in einem Bugatti Cabriolet fuhr. Man kann hier alle möglichen Zufälle am Werk sehen oder geheime Zeichen in den Fakten, den Daten, der Art, wie ein Vorfall in den anderen zu greifen scheint. Man kann der Sichtweise anhängen, dass Belgien, Japan und Algerien hier auf dem Asphalt von Lyon eine tragische Begegnung erleben und darüber nachdenken. Man kann Sinn suchen dort, wo keiner ist. Aber zu wissen, dass Claude vor dem Königin Astrid Hotel gestürzt ist, oder trauen wir uns ruhig, es so zu formulieren, zu Füßen von Königin Astrid selbst, das ist zwar idiotisch, aber der Gedanke schmerzt ein bisschen weniger, ganz so, als hätte er im Grab der Königin Zuflucht gefunden. So, als gäbe es die Idee einer Gemeinschaft der auf der Straße Verunglückten. Was dann wieder die ewige Frage nach dem einzelnen, unbeabsichtigten Todesfall stellt, den man zufällig nennt und der in der Rubrik Vermischtes gemeldet wird. Im Vergleich zu den massenhafteren und respektableren, die den großen historischen Bewegungen geschuldet sind. Auf einer Bananenschale auszurutschen, hat nicht den gleichen Sinn wie unter Bomben oder unterm Terror einer Diktatur zu sterben. Das ist der Grund, warum ich nach Partnern suche. Und auch nach versteckten Motiven, egal wie verdreht oder zusammenfantasiert oder psychoanalytisch, aber deswegen nicht weniger soziologisch oder politisch. Es gibt keinen Grund. Zu wissen, dass der Ehemann von Astrid, der am Lenkrad saß, das Steuer verrissen hat, weil er einen Blick auf eine Straßenkarte warf, die seine Frau nicht entziffern konnte, und daraufhin gegen einen Baum prallte, bevor er seine Fahrt im Schilf des Sees beendete, beruhigt mich beinahe, lässt mich aber auch perplex. Und bringt mich zu der Einsicht, dass die Fahrt in einem Auto und auf einem Motorrad für den Beifahrer keine Gemeinsamkeiten hat. Denn der ist es auf einem Zweirad nie, der die Straßenkarte liest. Er hat nie etwas mit dem Lenken zu tun. Keine Aktivität geht von ihm aus. Kein Ratschlag kann aus seinem Mund kommen, wegen des Fahrtwindes, wegen des Motorenlärms. Auch keine der manchmal etwas ungeschickt ausgesprochenen Warnungen, die dazu führen, dass Paare im Auto immer wieder einmal lauter werden und manchmal sogar Drohungen ausstoßen, vor allem diese hier. Du hältst auf der Stelle an und ich steige aus. Das Duo auf einem Motorrad ist von völlig anderer Art. Reden kann man nicht. Es geht nur darum, sich festzuhalten, sich tragen zu lassen und sich dabei gezwungenermaßen leicht zu fühlen. Was nicht heißt, dass man nicht im Stillen zittert und am Ende der Fahrt dennoch eine Szene macht. Wenn ich an jenem 22. Juni 1999 Beifahrerin gewesen wäre, dann wäre der Unfall nicht passiert. Im Übrigen hätte ich gar nicht Beifahrerin sein können, denn auf der Honda 900 CBR ist kein Platz für zwei. Oder, wenn man genau hinschaut, nur ein lächerliches Polster über den Stoßdämpfern, auf das ich mich nie und nimmer gesetzt hätte, um dann wie ein Affe auf dem Schleifstein da zu hocken. Das krasse Gegenteil zu der entspannten Sitzposition, die einen großen Teil des Spaßes am Motorradfahren ausmacht, sowohl für den Fahrer wie für den Beifahrer und die man zum Beispiel auf Claudes Suzuki Savage einnimmt, dieser zivilen Version von Easy Rider mit sehr viel weniger Bling-Bling. Dennis Hoppers Film, der ganze Horden von Klonen auf die Straßen brachte, die alle versuchten, den amerikanischen Traum nachzuleben. Zu einer Zeit, als dieser Traum noch Sinn hatte.
Melanie Straub mit der 9. Folge aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Morgen mit der letzten Folge geht die Lesung dann zu Ende um 8:30.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. Auf dem EU-Gipfel soll es heute um weitere Ukraine-Hilfen gehen, die bisher von Ungarns Regierungschef Orbán blockiert wurden. Nun hat die Europäische Kommission gut 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben, die wegen Rechtsstaatsmängeln eingefroren waren. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
Es geht vor allem um zwei sehr weitreichende Beschlüsse für die Ukraine. Ein 50 Milliarden Hilfspaket für die ukrainische Wirtschaft soll aufgelegt werden. Und es geht um die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Beides wird von Viktor Orbán blockiert. Nun hat aber am Abend die EU-Kommission über 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben. EU-Parlamentarier sprechen auch von Erpressung und einem Kuhhandel und erinnern an den kürzlichen Händedruck mit Putin. Viktor Orbán weist allerdings strikt von sich, dass er sich seine politischen Positionen abkaufen lasse.
Der Bundestag stimmt heute über die Gesetzespläne.